Im November 2011 reichte ein Nachrichtendienstoffizier der 82. Luftlandedivision in Afghanistan eine Anfrage bei der Rapid Equipping Force ein, eine relativ neue Abteilung der US-Armee. Mit Sitz in Fort Belvoir, Virginia, vor den Toren Washingtons, war diese 2002 im Versuch gegründet worden, einer von Dutzenden in den letzten Jahrzehnten die Entwicklung neuer Waffen, neuer Ausrüstung und neuen Softwareplattformen für Soldaten an den Frontlinien zu beschleunigen. Das ausgegebene Ziel hatte darin bestanden, das von den Soldaten benötigte innerhalb von 3 bis 6 Monaten zu beschaffen oder zu bauen. Ein radikal ehrgeiziger Zeitplan in der Welt der Auftragsvergaben für Militärgüter, in der sich die Entwicklung neuer Waffensysteme oft über Jahre oder sogar Jahrzehnte dahinschleppte. Der Offizier des Nachrichtendienstes reichte beim Beschaffungsamt der Armee in Virginia förmlich den Antrag ein, Zugang zu Software von Palantir zu erhalten. Sie sollte dabei helfen, nachrichtendienstliche Erkenntnisse vor Ort in Afghanistan zu sammeln und auszuwerten, um der zunehmenden Gefahr durch Sprengfallen zu begegnen. Viel und bald noch viel mehr stand auf dem Spiel. Der Offizier schrieb, dass wegen des fehlenden Zugriffs auf diese Software operationelle Chancen verpasst worden seien, mit unnötigen Risiken für die Truppe. Anfang 2012 häuften sich Anfragen von Soldaten im Einsatz in Afghanistan, um Zugang zu Software von Palantir zu bekommen. Manche fanden Wege, um die Hierarchien und die Bürokratie der traditionelleren Beschaffungskanäle zu umgehen, indem sie ihre Anträge auf Erhalt von Laptops und Software direkt an höherrangige Offiziere richteten. Im Januar des Jahres machte zum Beispiel ein Offizier des Nachrichtendienstes in Afghanistan in einer E-Mail an die Beschaffungsstelle der Armee geltend, dass das Datenanalysesystem der Armee unsere Aufgabe nicht erleichtert, während uns Palantir einen Informationsvorsprung verschafft. Am 25. Februar 2012 wiederholte der Offizier seine Anfrage nach Beschaffungsmöglichkeiten bei Palantir, wobei er hervorhob, dass der Versuch, einen Krieg ohne funktionstüchtige Software auszutragen, die Risiken immer weiter erhöhe und die Frustration der Soldaten vor Ort wachsen lasse. Wir wollen nicht weiter abwarten und uns mit einem untauglichen Informationssystem herumschlagen, während wir mitten in schweren Gefechten stecken, die Opfer fordern, schrieb er. Ein Stellvertreter von James Mattis, dem späteren US-Verteidigungsminister, verfasste ein internes Gesuch im Verteidigungsministerium, um unsere Software beschaffen zu können. Dank der Fähigkeiten dieses Systems, so hieß es darin laut einem Artikel im Magazin Fortune, sind Marineinfanteristen heute noch am Leben. Für viele, auch fernab des Schlachtfelds, war die Vorstellung schlicht absurd, Soldaten um die halbe Welt in einen Krieg zu schicken, aber zu zögern, wenn diese deutlich machten, dass ihr Überleben im Einsatz von besserer Ausrüstung abhing. Das grundlegendere Problem bestand darin, dass sich in der Öffentlichkeit mit den Jahren und angesichts wachsender Verluste eine Desillusionierung breitmachte, was das amerikanische Engagement in Afghanistan anging. Dies beeinflusste nun die Diskussionen darüber, welche Ressourcen die Soldaten benötigten, um ihre Aufgabe zu erfüllen, und lenkte sie in falsche Richtungen. Dabei sollten wir es als ein Land doch schaffen, über die Angemessenheit von Militäraktionen im Ausland zu diskutieren, ohne von unserer Verpflichtung gegenüber den Streitkräften abzurücken, die wir der Gefahr ausgesetzt haben. Wenn ein US-Marinesoldat um ein besseres Gewehr bittet, sollten wir es bauen. Und dasselbe gilt für Software. Noch fundamentaler war das Problem, dass die politischen Entscheidungsträger für den Krieg in Afghanistan selbst noch nie um den halben Globus geflogen waren, um ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Im Lauf von 20 Jahren waren fast 2500 US-Militärangehörige in Afghanistan umgekommen und dazu fast 70.000 Zivilisten dieses Landes. Nach über 2 Jahrzehnten sollte der Konflikt 2 Billionen US-Dollar, 200 Millionen jeden Tag, verschlungen haben, so die Schätzungen einer Forschungsgruppe an der Brown University. Über 50 Jahre waren vergangen, seitdem die Vereinigten Staaten 1973 gegen Ende des Vietnamkrieges die Wehrpflicht abgeschafft hatten. Und seither hatte eine Generation politischer Eliten im Wesentlichen andere rekrutiert, um ihre Kriege im Ausland zu führen. Im August 2006 hatten von den 535 Abgeordneten und Senatoren des US-Kongresses nur 3 einen Sohn oder eine Tochter, die im amerikanischen Militär dienten. Charles Rangel, der über fast 5 Jahrzehnte von 1971 bis 2017 die Stadt New York im Kongress vertrat und in den 1950er Jahren im Koreakrieg gekämpft hatte, sprach sich als einer von ganz wenigen für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht aus.